Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast von Einzigartig. Einzigartig ist ein Verein, der Menschen mit einer besonderen Geschichte die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen und ihre Geschichte zu teilen. Wir klären über Erkrankungen auf und vernetzen Betroffene untereinander. In diesem Podcast hast du die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was dir wichtig ist. Außerdem findest du uns auch auf Social Media bzw. Facebook und Instagram. Auch hier haben wir die Möglichkeit, dass du deine Geschichte teilen kannst. Zum Schluss noch eine Triggerwarnung. Es kann sein, dass in manchen Folgen über sensible Inhalte gesprochen wird. Darauf werden wir aber jeweils in den Beschreibungen hinweisen. Und nun viel Spaß beim Hören. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Podcasts von Einzigartig. Mein Name ist Pascal und ich freue mich riesig, eine neue Folge aufzeichnen zu dürfen. Und das mache ich natürlich nicht alleine und habe auch heute wieder einen Gast bei mir. Und das ist der Robin. Und
hallo.
Robin wird sich jetzt gleich kurz selber vorstellen.
Robin, hallo, ich bin Robin. Sehr erfreut. Ja, ich bin wahrscheinlich hier in diesem Podcast, weil ich selbst Erfahrungen habe mit chronischen und auch mit psychischen Erkrankungen. Bedeutet, ich bin mit einer chronischen Darmkrankheit, die nennt sich Colitis ulcerosa. Das ist eine Autoimmunerkrankung, das ist eigentlich eine Entzündung des Dickdarms. Diesen Dickdarm habe ich in einer großen Operation entfernen lassen und lebe mittlerweile also ohne diesen Dickdarm. Versucht trotzdem einigermaßen gut durchs Leben zu kommen, was mir auch relativ gut gelingt. Ich bin froh, habe ich damals diese Operation gemacht. Und gleichzeitig setze ich mich auch ein, dass man offener spricht über solche Themen, eben wie psychische oder physische Erkrankungen. Dazu habe ich einen Podcast bei SRF Virus im Radio. Der wird jeweils Dienstagabends ausgestrahlt, aber am besten hört man den online. Rehmann einfach suchen in deiner Podcast-App. Rehmann schreibt man wie Hirschfrau, einfach das suchen und dann findet man ganz viele tolle Podcasts zu Themen wie eben psychische Erkrankungen oder chronische Erkrankungen oder einfach Leben mit Handicap oder Einschränkung.
Magst du uns vielleicht noch ein bisschen erzählen, mehr Informationen zu dir geben, was du beruflich genau machst, wie alt du bist?
Genau, ich bin 41 mittlerweile schon relativ alt, ich erschrecke immer wieder, wie alt ich ja schon bin. Bin Moderator bei Schweizer Radio und Fernsehen, bin DJ auch noch und mache gerne Livestreamings. Ja.
Wir sind ja hier bei Einzigartig. Hast du Einzigartig schon gekannt, bevor ich dich darauf angesprochen habe, da wir uns ja schon eine Weile kennen?
Ja, Einzigartig ist mir auf Instagram das erste Mal begegnet mit wirklich coolen Stories, die sie da machen. Und da habe ich schon den einen oder anderen mutigen Menschen entdeckt, der offen zu sich und seiner Geschichte steht. Und das macht mir ja sowieso immer viel Eindruck, wenn jemand so seine Geschichte ownt, wie man sagen kann, also so voll die annimmt und sie nach außen trägt und sich nicht schämt. Und für das steht Einzigartig. Und ja, das habe ich mit Freuden entdeckt. Ja, ich bin da, ich habe da auch abonniert. Ich habe
Abo da. Sehr cool. Sehr cool. Du hast bereits ein bisschen Einblick in deine Geschichte gegeben, aber ich würde gerne trotzdem ein bisschen chronologisch da durchgehen. Du hast gesagt, dass du jetzt Anfang 40 bist. Wann hat das mit deiner Erkrankung begonnen? Wie alt warst du da und wo standest du da im Leben?
Ich war da 33, als ich die ersten Anzeichen hatte meiner Colitis ulcerosa. Es kam eigentlich aus mehr oder weniger aus dem Nichts. Also ohne Vorwarnung war da plötzlich Blut im Stuhl. Und dann haben wir das untersuchen lassen und man musste die eine oder andere Krankheit ausschließen. Und am Schluss war einfach diese Autoimmunerkrankung da. Und ich wusste eigentlich noch nicht genau, was das so für mich bedeutet, aber es war dann eigentlich ein sehr langer Leidensweg, wo ich froh bin, dass ich ihn gegangen bin und jetzt an einem besseren Punkt stehe als noch vor knapp 8 Jahren. Ja.
Wie lange dauert es, bis du eine Diagnose hattest?
Es ging relativ schnell. Also innerhalb von einem Monat wurden da verschiedenste Abklärungen getroffen und ich bin auch dann schnell beim Spezialisten für Darmerkrankungen gelandet, also in der Gastroenterologie. Das würde ich jedem empfehlen, möglichst schnell einen Spezialisten aufzusuchen, weil dann da ging es dann relativ schnell mit dieser Diagnosestellung. Ich kenne andere, die da ging es über ein Jahr oder noch länger, bis man endlich diese Diagnose gestellt hat, weil, wie gesagt, es ist eine relativ seltene Krankheit. Also man spricht von 20.000 Menschen, die in der Schweiz leben, die an einer chronischen Darmentzündung leiden, sei das Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, die sehr ähnlich ist.
Wie lief das ab, nachdem du die Diagnose hattest? Du hast erzählt, dass du mittlerweile den Dickdarm operiert hast, aber wie lief da so der Prozess dazwischen ab? Wurde das dir zu Beginn schon geraten, direkt nach der Diagnose, oder kam das erst später? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Es gibt eine Vielfalt an Medikamente, die man ausprobieren kann. Also fängt an bei Cortison und endet bei starken Immunsuppressivas. Und mit diesen Medikamenten kann man normalerweise relativ gut die Krankheit in den Griff kriegen. Also es gibt sehr viele Menschen, die leben mit dieser Erkrankung, gehen einmal im Monat oder wie auch immer zur Infusion und holen sich dann ihre Immunsuppressivas. Und denen geht's mit der Erkrankung relativ gut, solange sie ihre Medikamente bekommen und gut eingestellt sind. Bei mir war das jedoch so, dass keine dieser Medikamente je gut gegriffen hat. Ich hatte immer wieder schubfreie Phasen, wie man das nennt, wo es mir eigentlich relativ gut ging, aber dann leider auch immer Phasen, wo es mir richtig, richtig schlecht ging. Und die Operation, also die komplette Entfernung des Dickdarms, ist eigentlich so die letzte Handlung, die man macht, weil das doch eine sehr große Operation ist. Also das dauert auch, der ganze Prozess, sicher ein Jahr. Und es ist ein schwerer Eingriff, also das ist ein Riesenorgan, das da rausgenommen wird. Und das kann man dann nicht mehr anders lösen. Das ist so wirklich die letzte Variante und sie geht auch nicht immer ganz gut, die Operation. Also man sagt, 20% der Menschen, die so eine Operation machen, geht es danach nicht deutlich besser als vorhin, sondern haben dann neue Probleme. Und das ist halt schon ein großes Risiko und ich hatte auch Angst vor dieser Operation. Aber es war am Schluss für mich der letzte Ausweg, weil ich ganz klar sagen musste, dass so wie das Leben war mit dieser Erkrankung, dass das nicht lebenswert für mich war. Und ich mir die neue Chance auf ein Leben nicht nehmen wollte. Und ich bin im Nachhinein sehr froh, habe ich es gemacht. Und es geht mir deutlich besser als noch mit dieser Erkrankung. Und ja, ich hatte Glück, dass ich das Risiko eingegangen bin, dass es gut rausgekommen ist.
Hast du jetzt noch Medikamente oder ist das quasi abgesetzt seit deiner Operation?
Ja, ich brauche eigentlich immer wieder mal Medikamente, also das sind Opiattropfen oder eben auch Sachen, um den Stuhlgang zu verlangsamen. Es ist natürlich so, wenn man keinen Dickdarm mehr hat, dann geht man nur noch flüssig auf die Toilette, also das ist schon anders als zuvor. Und ich gehe jetzt so 8-mal am Tag auf Toilette, das klingt jetzt für viele nach enorm viel, aber für jemanden, woher ich komme, ist das gut zu machen. Also das ist nicht, und ich kann es auch halten, so eine Stunde. Also die Einschränkung ist nicht mehr für mich so groß. Also wenn jetzt jemand das Neue so hätte, wie ich es jetzt habe, wäre er wahrscheinlich unzufrieden, würde sagen, das ist doch kein Leben. Aber wenn man von daher kommt, wo ich herkomme, dann fühlt sich das ganz okay an, ja.
Ich stelle mir das auch, du hast uns erzählt, dass du beruflich extrem engagiert bist, du arbeitest beim Schweizer Radio und Fernsehen, du bist DJ, wie lief das während dieser Zeit ab? Denn wenn du plötzlich ja quasi immer auf Toilette gehen musst oder immer von solchen Beschwerden konfrontiert wirst, wie lief das ab? Konntest du da überhaupt arbeiten oder...
Wie? Nein, vieles ging nicht mehr. Also es war dann schon eine Einschränkung. Ich konnte keine Live-Sendungen mehr machen, weil ich ständig auf Toilette rennen musste. Ich hatte auch eine Band zu der Zeit. Ich konnte keine Konzerte mehr spielen. Ich konnte als DJ habe ich versucht, mich irgendwie durch die Runden zu bringen, aber auch wieder immer wieder auf die Toilette gerannt und so. Es war wirklich eine schwere Einschränkung. Und es kam dann ja da auch so weit, dass man bei der Arbeit mit mir gesagt hat, ja, jetzt müssen wir eine Lösung finden. Ich glaube, wir können so nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Und dann war ja auch das Glück, dass ich durch diese Erkrankung gemerkt habe, wie wichtig das ist, dass Menschen offen über ihre Einschränkungen reden können. Und dann habe ich quasi diese Sendung ins Leben gerufen, Rehmann, SOS Sick of Silence, wo ich über meine Krankheit erzähle, aber auch Menschen über ihre eigene Erkrankung erzählen. Und ich dann gemerkt habe, wie das auch ein Mehrwert sein kann. Und das fand ich auch schön, dass man mir dann auch den Rahmen geschaffen hat, um so eine Sendung zu machen. Und ich konnte da auch frei einteilen, wann ich diese Interviews mache und wie genau und so. Und das war dann möglich. Also man hat quasi ein Sendeformat für mich geschaffen, dass ich trotz Einschränkungen machen konnte.
Welche Einschränkungen hast du jetzt noch oder hast du jetzt noch Einschränkungen abgesehen? Du hast erzählt, dass du quasi achtmal auf Toilette gehen musst, dass du es auch halten kannst. Aber gibt es jetzt noch Einschränkungen oder Nebenwirkungen, die dich begleiten?
Ja, also man muss schon sagen, ich habe auch noch chronische Schmerzen, aber das sind chronische Leistenschmerzen, die kommen irgendwie von einem Leistenbruch. Das hat wahrscheinlich nicht direkt mit dieser Erkrankung zu tun, aber ich merke schon auch, mein Energiehaushalt ist natürlich nicht mehr ganz der, was es mal war vor der Erkrankung. Und ich merke schon, ich bin nicht fit, so wie ich es mir gerne gewünscht hätte, aber trotzdem auf einem Level, wo ich sage, es ist absolut lebenswert. Also es ist, der Mensch gewöhnt sich halt auch an viel. Man gewöhnt sich relativ schnell an Einschränkungen. Also ich habe mich relativ gut und schnell dran gewöhnt. Aber jetzt, zum Beispiel am Wochenende wieder, ich war als DJ an einer Hochzeit und dann habe ich da wieder mal gedacht, ja, jetzt versuch's mal wieder mit Bier trinken und habe dann einfach gemerkt, das mit dem Alkohol und meiner Erkrankung, ist schwierig. Geht nicht so gut. Ich glaube, da muss ich die Experimente wieder einstellen. Und man versucht ja halt immer wieder zurück zu früher zu kommen. Und man merkt dann halt auch immer wieder, wenn der Körper klar Stopp sagt. Und diese Signale muss ich wieder ein bisschen ernster nehmen, weil ich halt auch trotz mit der freigewonnenen Freiheit oder Möglichkeiten immer wieder an die Grenzen gehe. Und dann immer wieder relativ schnell spüre, wo da eben mein Stopp ist. Und ich bin genau an all diese Grenzen, wahrscheinlich hin und wieder zu nah. Und muss auch immer wieder lernen, mich selber zu zügeln auch. Ja.
Du hast eine Erkrankung, die sieht man dir nicht an.
Genau, ja.
Ist das für dich ein Vorteil oder gab es auch Momente, wo du froh gewesen wärst, wenn du eine Diagnose hast, beziehungsweise Erkrankung, die man dir ansieht, siehst du da auch Vorteile?
Ah, schwierige Frage. So Autoimmunerkrankungen oder auch psychische Erkrankungen, die sind vom bloßen Auge ja nicht sichtbar. Deine Einschränkung, Pascal, sieht man dir ja auch nicht an auf den ersten Blick. Man sieht, der trägt eine Brille. Aber was das mit deiner Seheinschränkung wirklich für dich bedeutet, das wird dem Menschen nicht klar. Und du weißt, du hast es bestimmt auch schon erlebt, so Missverständnisse, wenn man klar signalisiert, das geht jetzt nicht oder das kann ich nicht. Und dann so ein Unmissverständnis. Zum Beispiel, ganz konkretes Beispiel, ich war an einem Workshop, wo es ums Thema Diversität ging und da hat es nur einen Stehtisch. Und dann habe ich mich da aber auf den Fensterrand gesetzt, weil ich schwer lange stehen kann. Also wenn ich jetzt lange stehen muss, so eine halbe Stunde oder so, dann kriege ich schon, geht es mir einfach nicht gut. Und dann kamen natürlich schon Sprüche von Leuten so quasi, ah, komm jetzt, der Junge, du kannst doch ruhig eine Stunde stehen und jetzt musst du schon hinsetzen und machen die alten Leute für dich Platz im Tram oder wie sieht's bei dir aus und so. Alles so Sprüche und ich habe dann auch ein bisschen mitgelacht und habe gesagt, nee, ich muss sitzen. Und dann im Gespräch habe ich dann schon gesagt, ich sitze nicht, weil ich einfach faul bin, sondern weil ich Schmerzen habe, wenn ich länger stehe. Und das war dann den Leuten dann natürlich auch peinlich, die diese Sprüche gemacht haben. Die war ja nicht böse gemeint, die waren liebevoll gemeint. Aber man muss halt manchmal auch ein bisschen aufpassen, ja, was man so sagt. Und nicht davon ausgehen, dass alle Menschen einfach immer fit sind. Also nicht immer von sich selbst ausgehen. Ist, glaube ich, das Zauberwort. Und das musste ich auch lernen.
Ja, das glaube ich oder kenne ich teilweise aus eigener Erfahrung auch. Ja. Ich komme noch mal ein bisschen auf die Frage von vorhin zurück. Glaubst du, dass Leute mit dir anders umgehen würden, wenn sie dir direkt ansehen, dass du eine Autoimmunkrankheit hast? Oder was denkst du, dass da anders wäre?
Ja.
Oder lässt
wahrscheinlich hätten nicht? Sie mehr Mitleid so. Also sie hätten, also es kommt so eine Grundbetroffenheit vielleicht gleich zu Beginn. Und, aber das ist ja genau die Krux. Also das wünschen sich ja viele nicht. Also viele, bei denen man das ja ansieht, die sagen, ah, das nervt mich so, dass die immer so ein bisschen einen mitleidigen Blick oder so Sache sagen, ja, wie geht's und kommst du durchs Leben? Dass das ja auch belastend sein kann. Dass der Vorteil ist, wenn man es nicht sieht, kann man wie selber entscheiden, wenn man die Karte spielt, so quasi, wenn man sagt. Also man kann auch, wenn man keinen Bock hat, dass das jetzt jemand weiß, kann man es auch verstecken, wenn man das möchte. Das ist ja auch das Problem, dass man es dann manchmal zu oft versteckt, dass man denkt, ah, ich möchte jetzt nicht, dass das jeder weiß und man sich so selber im Weg steht. Aber das ist was, das man selber überwinden muss und das kommt nicht von außen. Und wenn man da noch ein bisschen die Wahl hat, finde ich das eigentlich schon auch nicht mal so schlecht.
Hast du das Gefühl, dass Personen mit dir anders umgehen würden, wenn du keine Erkrankung hast?
Könnte man ja auch. Also ich wäre dann ja auch ein bisschen stabiler so. Also ich war ein anderer Typ Mensch vor meiner Erkrankung. Das kann ich schon so festhalten. Ich war ein anderer Typ und da ist man auch anders mit mir umgegangen und ich bin auch anders mit Menschen umgegangen. Also ich bin jetzt meiner Zerbrechlichkeit bewusst und bin mir auch bewusst, dass andere Menschen auch zerbrechlich sein können. Und früher war mein Umgang eigentlich rauer, um das mal so zu sagen. Und man konnte auch rauer mit mir umgehen und das war auch okay. Also
Ja. Wie motivierst du dich, beziehungsweise Frage 2 oder die Anschlussfrage wäre dann so ein bisschen, was rätst du anderen Personen, die in einer ähnlichen Situation beziehungsweise ähnlichen Diagnose konfrontiert sind?
Mein Rat ist, das Glück in dem Rahmen zu finden, wo man sich bewegen kann. Also mein Bewegungsgrad war zeitweise sehr stark eingeschränkt. Das war Sofa, Toilette, Bett. Und auf dem Sofa habe ich YouTube geguckt und Fernsehen geschaut und dann Toilette und Bett und viel mehr war einfach nicht möglich. Und das macht dich schon fertig, wenn du dann realisierst, was alles nicht geht und dass dir dein Leben aus den Händen rutscht oder rinnt oder wie auch immer. Und dann zu sehen, dass in dem Wirkungsgrad, der dann halt sehr klein ist, dass man auch darin sich wohlfühlen kann, das rate ich, dass man das relativ bald sucht. Ich bin froh, dass ich das dann auch gefunden habe. Also ich bin trotz meiner Einschränkung dann relativ gut klargekommen in meinem kleinen Radius. So, also ich habe auch meine Freundschaften reduziert, ich habe alles sehr reduziert, ich habe sehr reduziert gelebt. Aber das bedeutete nicht, dass ich tot unglücklich war. Ich habe mich über kleine Sachen gefreut, so. Über eine coole Serie, ich konnte mich für andere Sachen irgendwie begeistern und da bin ich schon froh, dass mir das möglich war. Und ich glaube, man sollte nicht darauf sich konzentrieren, was nicht mehr geht, sondern vielleicht eben Sachen finden, die gehen. So, das ist mein Tipp, wenn man einen Tipp geben kann. Aber es ist auch schwierig, nicht einfach.
Willst du vielleicht irgendwie so sagen, ich habe mir überlegt, vielleicht wäre das interessant, wenn wir so 3 Top-Motivationstipps, denn wir haben so über diese künstlichen Darmerkrankungen oder auch Morbus Crohn haben wir sehr viele Einsendungen gekriegt oder Leute, die einfach auch sehr verzweifelt sind. Und hättest du vielleicht, ja, 3 Top-Tipps klingt so ein bisschen musterhaft, aber so, wie kann man sich da motivieren oder was ist da die Motivation?
Also wichtig ist, dran zu bleiben, das heißt, einen guten Gastroenterologen oder einen Arzt zu finden, wo man merkt, der zieht am selben Strick. Und dann die Therapie breit abstützen. Also ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ich habe so eine Kraniosakraltherapie, Entspannungstherapie gemacht. Ich habe den Naturheilpraktikerweg eingeschlagen. Ich hatte einen Gastroenterologen, der den Schulmedizinweg gegangen ist. Ich habe mich mit Betroffenen ausgetauscht. Also so grundsätzlich sich breit abzustützen und eben, was mir auch sehr wichtig war, ist mit Betroffenen sich auszutauschen, sich zu befreunden. Leute, die da gerade auf demselben Weg sind, das hat mir ebenfalls sehr geholfen. Und genau, einfach dranbleiben, so nicht denken, ah scheiße, es gibt keinen anderen Weg mehr, es gibt immer einen Weg. Also es bleibt nicht immer so, wie es ist. Also auch der Schmerz verändert sich und auch die Probleme verändern sich und es gibt immer wieder neue Optionen und da nichts auslassen, einfach dranbleiben. Nicht denken, ah, jetzt bleibt es für immer scheiße, das wird es nicht. Es gibt immer Veränderung und man kann diese Veränderung auch ein bisschen vorantreiben und indem man sich vernetzt und mit Menschen sich zusammentut. Ja, das sind so meine Tipps.
Vielen Dank für diese Tipps. Ich denke, die kann ich mich nur anschließen, beziehungsweise der mit dem Austausch kenne ich aus eigener Erfahrung aufgrund von meiner Krankheit oder meiner Krankheiten, da ich einfach für mich persönlich immer sehr viel Positives rausnehmen konnte, aufgrund der Geschichten von anderen und auch zu sehen, dass man nicht alleine ist. Das kann ich nur raten aus meiner Perspektive. Wenn du dich in dein 13-jähriges Ich zurückversetzt, was würdest du deinem 13-jährigen Ich heute raten?
Hilfe zu holen, psychische Unterstützung früher zu holen, zu erklären, was es da geht. Ich bin mit einer alkoholkranken Mutter aufgewachsen. Und als ich 13 war, habe ich das versteckt. Also ich wollte nicht, dass es irgendjemand rauskriegt und ich habe mich dafür geschämt und es war nicht schön zu Hause. Und ich würde meinem 13-jährigen Ich raten, dass er sich nach außen drehen soll, dass er Hilfe holen soll, dass er mit Leuten darüber reden soll, dass die Mutter Alkoholikerin ist, dass er das nicht verstecken soll, dass er, ja, so. Das würde ich meinem 13-jährigen Ich raten.
Dann komme ich zu meiner Lieblingsfrage oder fast so ein bisschen zur Abschlussfrage.
Bin ich gespannt.
Was bedeutet für dich einzigartig?
Wir sind alle einzigartig, das ist schön. Und das Leben ist nicht immer nur Schokolade, sondern manchmal ist es auch dreckig und das gehört auch dazu. Das ist das volle Programm. Also es gibt ein bisschen Leben gibt es nicht. Und ich sehe das Problem, dass wir gewisse Gefühle nicht fühlen wollen, dass wir die positiven, also Glück und so, wollen wir alle fühlen, da sprechen wir drüber, aber die negativen Gefühle, die werden ausgeklammert. Und das ist das Problem, das hindert uns beim Wachstum. Und zu jeder Einzigartigkeit gehören auch alle Gefühle. Und es ist falsch, Gefühle in gut und schlecht zu werten, sondern alle Gefühle müssen gefühlt werden. Und wir müssen uns mit allen Gefühlen auseinandersetzen. Und das steht für mich im Zentrum. Und wenn man das lebt, dann lebt man Einzigartigkeit, weil niemand kann so fühlen wie du. Also du kannst jemandem zwar deine Gefühle kommunizieren, aber richtig verstehen kann man es nur, wenn man in deinem Körper ist. Und das ist ja auch das Tolle so eigentlich. Das macht ja unsere Reise individuell und das gilt es vielleicht auch zu feiern. Und einzigartig ist für mich natürlich auch eben der Verein, den ihr da habt, oder besser gesagt euer Instagram-Account, der mir das immer wieder vor Augen führt, dass wir alle einzigartig sind und jeder so seine einzigartige Journey hat und man die doch miteinander teilen soll, weil die so unglaublich spannend ist.
Das ist ja fast schon das perfekte Schlusswort. Mhm. Vielen Dank, Robin, dir für die Komplimente und auch für diese ausführlichen Ausführungen. Von meiner Seite her bin ich schon am Ende. Gibt es etwas, was du unserer Community noch erzählen möchtest oder mitgeben willst?
ist schwer, das in Worte zu fassen. Manchmal fragt man sich, wieso das alles? Also es ist, das fühlt sich nicht an, dass das Leben Bock macht, dass man Freude hat. Und das ist belastend und man denkt so, fuck, wofür? Und keiner sieht mich und es geht mir nicht gut und man ist so im Loch. Ich möchte vor allem sagen, dass sich das von heute auf morgen ändern kann. Dass man plötzlich sieht man die Sonne aufgehen und denkt, fuck, das Leben ist geil. Und man guckt zurück auf etwas, was man geschafft hat, wo man denkt, wow, da ging es mir so schlecht und heute geht es mir so viel besser. Also das ist das, was ich erlebt habe. Wenn ich jetzt 5 Jahre zurück gucke, oder sagen wir auch nur 3 Jahre, ja, dann war mein Leben nicht geil. Das war, also, da war ich wirklich an einem Punkt, wo ich keine Lust mehr hatte so. Und heute ist das so anders, so viel anders. Ich habe so viel wieder Freude und Möglichkeiten und ich hätte das nicht gedacht, dass das möglich ist. Und ich möchte das einfach den Menschen mitgeben, die gerade an einem Punkt sind, wo sie denken, es ist gerade jetzt nicht, oder vielleicht schon auch schon lange, schon ein paar Jahre scheiße. Es kann plötzlich sich ändern. Und übrigens, es geht mir jetzt nicht durchgehend einfach, dass ich fliegend durchs Leben gehe. Ich hatte jetzt auch wieder, jetzt gerade jetzt am Wochenende, so ein Erlebnis, wo ich dann wieder gedacht habe, fuck, oh, mein Leben liegt mir schwer auf der Brust. Aber ich weiß, dass ich auch das wieder abstreifen kann. Ich treffe heute Abend gute Freunde und wir quatschen und dann fliege ich wieder. Also
ja. Ich denke, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
Vielleicht hilft es jemandem.
Ja, da bin ich sehr, sehr positiv, dass viele Dinge, über die wir beide gesprochen haben oder über die du offen gesprochen hast, Personen helfen wird, die in derselben Situation sind. Und dafür möchte ich dir im gesamten Team von Einzigartig herzlich Danke sagen.
Und wenn jemand mal zu Gast sein möchte in meinem Podcast, schreib mir eine E-Mail an robin.rehmann@srf.ch. Schreib mir da klappt sicher. Und dann freue ich mich, wenn sich jemand bei mir meldet.
Sehr cooler Podcast, war ich auch zu Gast.
Ja, das war toll.
Kann ich nur empfehlen. Genau. Super, dann nochmal vielen Dank, Robin. Und gerne. Dann wünsche ich dir eine schöne Zeit. Und vielen Dank euch, die diese Folge anhört. Und freue mich auf viele weitere spannende Episoden. Und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss zusammen.
Bis raus zu den Sternen, so weit sie die Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das Licht, Helligkeit, die dich aufblicken lässt. Und du weißt, es ist Zeit, Zeit für alles, was kommt, für das Leben, die Liebe, für den Rest deines Lebens.